HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Eigentlich wollte Familie Bayer aus Dresden längst in ihrem Ferienhaus in Irland sein. Momentan macht sie aber eher Camping im Terminal 2 am Flughafen München.
Ja klar sind wir genervt, ja, vor allen Dingen auch enttäuscht, weil unser erster Urlaubstag verloren gegangen ist.
Eine Riesenschlange, kein Ordner. Man weiß gar nicht, an welcher Schlange man sich anstellen soll. Also sprich Chaos von der Organisation, da kann nur der Flughafen was dafür.
Wir kommen aus Wien und der Flug hatte 1,5 Stunden, glaube ich, Verspätung. Jetzt haben wir unseren Anschluss verpasst. Aber das wäre Folge von gestern gewesen, sagte man uns in Wien.
Die deutschen Fluglotsen wollen nicht für die zahlreichen Verspätungen und Flugausfälle in diesem Sommer verantwortlich gemacht werden. Man könne nicht alles haben, billiger fliegen und gleichzeitig mehr Service erwarten.
Der Wettbewerb zwischen den Fluglinien wirkt sich bis auf den Boden aus.
Seit kurzem ist es halt viel schlimmer geworden mit diesem Turnaround-Zeit.
Die bestehenden Terminals am Flughafen kommen an die Kapazitätsgrenze. Da ist auch kaum Platz für zusätzliche Sicherheitskontrollstellen.
Grundsätzlich, glaube ich, gibt es im Moment tatsächlich einen Trend in einer Spirale nach unten. Bedingungen werden schlechter, man orientiert sich immer an dem, wo es am billigsten ist.
Das war jetzt ein bisschen gemein, zugegeben. Fly, Robin, fly und dann hebt nichts ab. Das haben in den vergangenen Tagen viele erlebt, am Wochenende in München. Beispielsweise 31.000 Passagiere, up, up to the sky, das hätten die gern gehabt. Oder auch öfter passiert in den vergangenen Monaten, man sitzt schon angeschnallt in der Maschine, dann meldet sich der Pilot mit einer lapidaren Ansage. Man warte auf die Freigabe zum Start, das werde aber noch dauern. Dazu eine entschuldigende Erklärung, Lotsen streikten in Frankreich oder irgendwo auf der Flugstrecke drohe ein Gewitter. Und dann gibt es Fluggäste, die dürfen gar nicht erst an Bord gehen. Die warten am Boden, schauen auf die Anzeigetafel und sehen, der Flug ist annulliert. Allein bei der Lufthansa, der größten deutschen Fluglinie, sind im ersten Halbjahr mehr Flüge ausgefallen oder waren verspätet als im gesamten letzten Jahr. Dafür hat die Airline zwar Abbitte geleistet und zusammen mit anderen Gesellschaften Anzeigen geschaltet mit dem luftigen Hinweis, ja, auch der Himmel stößt mal an seine Grenzen. Aber was haben die Kunden davon? Der Lufthansa kann es eigentlich egal sein, sie macht trotz Verspätungen und Ausfällen Gewinne. Und auch wir kaufen ja wieder ein Flugticket. Denn lassen wir uns unsere Freiheit nehmen? Ist Urlaubsflug nicht längst ein Menschenrecht? Und ehe wir wegen der Erderwärmung aufs Fliegen verzichten, sollen sich doch erst mal die Bauern ändern, oder? Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Flieger am Boden, jetzt unser Thema im Tag. Denn es gehört zusammen. Mit jedem Flug tragen wir zur Aufheizung der Atmosphäre bei. Und je reibungsloser die Airlines den Verkehr regeln, desto leichter fällt uns die Sünde. Aber natürlich wollen wir es reibungslos. Vor allem am Frankfurter Flughafen, der Drehscheibe des deutschen Luftverkehrs. Zur Lage dort, Roman Warschauer.
Ferienzeit, Reisezeit, das macht sich unter anderem auch am Frankfurter Flughafen bemerkbar. In den Terminals ist es in den vergangenen Wochen besonders voll. Deutlich mehr als 200.000 Passagiere an einem Tag sind keine Seltenheit. Vor Ferienbeginn wurde angesichts des Ansturms sogar mit einem großen Chaos am Flughafen gerechnet, vor allem an den Sicherheitskontrollen. Doch gleich zu Beginn der Ferien zeigte sich, offenbar hat man die Situation weitgehend im Griff. Reza Amari, Sprecher der Bundespolizei, war fast schon überrascht.
Wir haben uns darauf eingestellt, dass es sehr schwierig wird, dass wir wieder vielleicht mit längeren Wartezeiten vor allen Dingen an den Sicherheitskontrollen zu rechnen haben. Aber alle Sicherheitsdienstleister und die Fraport AG, der Flughafenbetreiber, haben alles daran getan, Zusatzdienste zu installieren. Wir haben mehr Kollegen im Einsatz als sonst. Und es hat außergewöhnlich gut geklappt bisher und keine größeren Wartezeiten und Probleme zu verzeichnen bisher.
Und auch in den Wochen danach scheint es am Flughafen keine größeren Probleme gegeben zu haben. Alles in allem sei das befürchtete Chaos ausgeblieben, heißt es vom Flughafenbetreiber. Dennoch, derzeit stößt der Flughafen an seine Kapazitätsgrenzen. Schon im vergangenen Jahr war die Zahl der Reisenden deutlich angestiegen, +6%. Und in diesem Jahr ist der Anstieg noch rasanter. Im ersten Halbjahr waren es über 9% mehr. Damit wird es immer enger. Dominik Brümm beim Flughafenbetreiber, zuständig für den Flug- und Terminalbetrieb.
Wir haben ja die Grenze unserer Terminalanlagen im Norden das letzte Mal analytisch versucht zu bestimmen im Zuge der Diskussion rund um die Erweiterung Terminal 3. Das ist schon einige Jahre her. Damals hatten wir gesagt, na, die Grenze liegt irgendwo so bei 65, 66 Millionen Passagieren. Temporär unter Inkaufnahme bestimmter Einschränkungen qualitativer Art etc. können wir auch noch ein bisschen mehr. Trauen wir uns ein bisschen mehr zu. Das geht hin bis 68, 69, vielleicht sogar 70 Millionen Passagieren pro Jahr.
Sollte die aktuelle Entwicklung anhalten, könnte noch in diesem Jahr die 70-Millionen-Marke erreicht werden. Damit trotzdem der Betrieb weitergeht, wird versucht, die Engstellen einigermaßen zu entlasten. So wurden etwa kurzfristig neue Sicherheitskontrollstellen eingerichtet. Zudem setzt man auf zusätzliche Mitarbeiter im Terminal. Noch einmal Dominik Brümm.
Wir unterstützen den Prozess, indem wir vor den Luftsicherheitskontrollen Mitarbeiter aufstellen, die Passagiere nochmal vorbereiten, sagen, Achtung, hast du jetzt deinen Gürtel ausgezogen, sind Flüssigkeiten in einem separaten Beutel, ist die Elektronik separat, um den Prozess nochmal zu beschleunigen.
Zudem setzen Fraport, die Airlines und auch die Bundespolizei auf moderne Technik. Passagiere, die bereits zu Hause eingecheckt haben, ihre Bordkarte auf dem Handy mitbringen oder die Automaten im Terminal benutzen, sparen sich in der Regel zumindest eine Warteschlange. Die Passkontrollen bei der Ein- und Ausreise können EU-Bürger mit einem elektronischen Reisepass ebenfalls an einem Automaten erledigen. Techniken, die mehr Kapazität bringen und ganz nebenbei auch noch Personalkosten einsparen. Doch dauerhaft lösen die Techniken und Maßnahmen das Kapazitätsproblem nicht, vor allem wenn das Wachstum weitergeht. Deswegen fordert die Luftfahrtindustrie, die Sicherheitskontrollen besser zu organisieren. Flughafenchef Stefan Schulte.
Es geht eigentlich nur darum, dass sie den Prozessablauf flexibler gestalten, also mehrere Menschen, mehrere Passagiere gleichzeitig einlegen können, ihr Gepäck, ihr Handgepäck. Dass der eine etwas länger braucht als der andere, dass der eine etwas geübter ist als der andere, das ist ja vollkommen okay. Heute heißt es aber, jeder muss auf den langsamsten Passagier warten. Der ganze Prozess geht nicht weiter, und zwar egal an welcher Prozessstelle. Und da muss man eben jeweils einfach Überholmöglichkeiten einbauen.
Mittlerweile hat die Politik die Forderungen aufgegriffen. Bundesinnenminister Seehofer will die Sicherheitskontrollen neu organisieren. Währenddessen arbeitet der Flughafen daran, die bestehenden Terminals auch insgesamt zu entlasten. Und zwar, indem neu gebaut wird. Im Süden rollen bereits seit 2015 die Bagger für das Terminal 3.
Ist der Flughafen Rhein-Main also schon am Ende der Fahnenstange? Wie viel Wachstum geht auf Dauer noch? Silvia Kuck, Luftfahrtexpertin im Hessischen Rundfunk. Im vergangenen Jahr wurden im deutschen Luftraum allein 1,6 Millionen Flüge gezählt, deutlich mehr als 2016. In Frankfurt soll ein neues Terminal gebaut werden für Billigflieger, wo bis zu 5 Millionen Passagiere abgefertigt werden können. Was heißt das für den Flugverkehr?
Das heißt, dass es im Wesentlichen natürlich erst einmal wieder Luft gibt, denn in Terminal 1 und 2 sind im vergangenen Jahr 62 Millionen Passagiere abgefertigt worden. Das war eine Rekordzahl und man merkt, dass man da langsam am Ende der Fahnenstange angekommen ist. Beim Terminal 2, das jüngere, hat 10 bis 12 Millionen Passagierkapazität im Jahr. Terminal 1, da merkt man es wirklich an allen Stellen, dass das langsam aus den Nähten platzt. Die Schalter für die Airlines sind begrenzt. Eng ist es für die Bodenverkehrsdienste, für die Behörden, die Sicherheitsdienstleister. Also da geht vielleicht noch ein bisschen mehr als 50 Millionen Menschen im Jahr, aber nicht viel. Und das Terminal 3, das in seiner ersten Ausbaustufe im Jahr 2020, also in 2 Jahren kommen soll, das bietet zum Beispiel diesen Flug Pier G mit erst einmal 5 Millionen Kapazität. Das heißt, da ist einfach ein bisschen mehr Luft drin. Das Terminal 3 insgesamt soll 2023 fertig sein, ist konzipiert für 25 Millionen Passagiere. Also das heißt, da gibt es insgesamt auf jeden Fall mehr Möglichkeiten am Boden für Passagiere, für die Sicherheit, für alles das. Die Freiheit nach oben hin ist allerdings nicht grenzenlos. Der Luftraum wird ja von der Flugsicherung kontrolliert und die Fluglotsen haben für ihr Ready for Takeoff ganz klare Vorgaben. Safety first, Sicherheit. Das heißt, Deutschland ist mit 3 Millionen Flugbewegungen im Jahr eines der dicht beflogensten Stückchen Erde überhaupt. Und die Bundespräsidenten haben bisher eigentlich immer gesagt, Sicherheit am Himmel ist eine hoheitliche Aufgabe. Das heißt, die deutsche Flugsicherung ist zwar privatrechtlich organisiert, ist aber zu 100% in Bundesbesitz und muss sich auch an europäische Verabredungen halten. Das heißt, da ist ganz klar auch ein Limit.
Aber wenn ich das alles richtig verstehe, erstmal ist doch für den Betreiber des Flughafens das Wichtigste Wachstum um jeden Preis, solange es geht.
Um jeden Preis würde ich nicht sagen. Also da tut man sicherlich dem Flughafenbetreiber Fraport ein wenig Unrecht, aber er bewegt sich ganz klar auf gesetzlichen Vorgaben. Wenn ich mal so einen Schritt zurückgehe in die Geschichte vor 20 Jahren, da gab es ein großes, viel beachtetes Mediationsverfahren. Manche Menschen denken immer noch mit Ehrfurcht daran. Das Ergebnis im Jahr 2000 war der Anti-Lärm-Pakt, der Ausbau des Flughafens, das Nachtflugverbot, das regionale Dialogforum, das den ganzen Prozess begleitet. Und es brauchte dann noch ein paar Jahre bis kurz vor Weihnachten 2007. Dann kam die Baugenehmigung, der sogenannte Planfeststellungsbeschluss. Da wurde genehmigt die Nordwestlandebahn, die schon seit 7 Jahren in Betrieb ist, und das Terminal 3, das jetzt gerade gebaut wird, und eine maximale Zahl von 126 Flugbewegungen pro Stunde, beziehungsweise 700.000 und ein Start und Landungen im Jahr. Zum Vergleich, im letzten Jahr hatten wir 475.000 Flugbewegungen. Im Flugplan wird im Moment mit maximal 104 Starts und Landungen pro Stunde gerechnet. Im ersten Halbjahr dieses Jahres, da sind die Zahlen schon wieder 9% nach oben gegangen. Also das aktuelle Wachstum ist auf jeden Fall sehr, sehr enorm. Und die oberste behördliche Genehmigung bietet aber, wenn ich von den 701.000 spreche, immer noch Luft nach oben.
In diese Schilderung gehört ja auch rein der Ärger über das Nachtflugverbot. Das wird ja längst aufgeweicht, auch wenn der grüne hessische Verkehrsminister Tariq Al-Wazir darüber stocksauer ist. Bleibt denn das strikte Landeverbot nach und Startverbot nach 23 Uhr so strikt auch stehen?
Im Moment sehe ich eigentlich nicht, was dagegen sprechen würde. Also es gibt natürlich immer wieder Ideen, wie man vielleicht diese Mediationsnacht noch ein bisschen menschenfreundlicher gestalten kann. Die Mediation hat festgeschrieben, zwischen 23 und 5 Uhr keine Starts und Landungen. Aber im Planfeststellungsbeschluss, in der Baugenehmigung stehen natürlich eine gewisse Zahl von Ausnahmen drin. Und für viele Menschen wäre es natürlich wünschenswert, zwischen 22 und 6 Uhr Nachtruhe zu haben. Und deswegen gibt es die Ideen des hessischen Verkehrsministers Tariq Al-Wazir mit den Lärmpausen, die mal klappen, mal nicht. Das hängt auch ein bisschen vom Wetter ab. Sicherlich kann man mit viel Fantasie noch ein paar andere Ideen haben, aber da würde es dann wahrscheinlich schon sehr schnell sehr schwierig werden. Ob das Nachtflugverbot von irgendwelchen Mächten beeinflusst werden kann, sodass es geringer wird, da bin ich auch ein wenig am Zweifeln, weil auch die stärksten Flughafenausbaubefürworter in der CDU zum Beispiel sind insgeheim froh, dass es dieses Nachtflugverbot gibt und dass auch sie ihren ruhigen Schlaf haben. Und selbst bei der AfD im Wahlprogramm, da stehen ganze dürre 7 Zeilen zum Flughafen Frankfurt, aber auch da steht drin, dass ihnen die Arbeitsplätze wichtig sind und auch der Schutz vor Lärm der Anwohner.
Also, es ist ein Versuch, wenn ich das richtig verstehe, das Wachstum des Flughafens nicht zu behindern, aber ihn so zu deckeln, wie es im Augenblick festgeschrieben ist, und das auch erstmal so zu lassen.
Also ich glaube, im Moment rührt keiner an diesem Deckel, an diesem Planfeststellungsbeschluss von 2007. Der bietet noch genügend Möglichkeiten, auch zu wachsen.
Erläuterungen von Silvia Kuck, und das lassen wir jetzt erstmal in ein Luftloch sacken. Ist Umsteigen auf die Füße eine Alternative zum Fliegen? Für die allermeisten nicht, aber für den Autor Wolfgang Büscher schon. Er hat es getan, von Berlin nach Moskau.
Eines Nachts, als der Sommer am tiefsten war, zog ich die Tür hinter mir zu und ging los, so geradeaus wie möglich nach Osten. Berlin war ganz still an diesem frühen Morgen. Alles, was ich hörte, war das Pochen der eigenen Schritte auf den Dielen, dann auf Granit. Eine Süße lag in der Luft, das waren die Linden, und Berlin lag wach, aber es hörte mich nicht. Es hatte geregnet die Nacht, ein Bus fuhr vorüber, seine Rücklichter zogen rote Spuren über den nassen Asphalt. Verkehr kam auf, in den Alleen schrien die Vögel, zitternd sprang die Stadt an, bald würden Angestellte in breiter Formation in ihre Büros fahren. Damit hatte ich nichts mehr zu tun. Die Tür zu. Morgen früh eine andere und wieder eine und noch eine und weiter, weiter. Über die Oder, die Weichsel, die Memel, über die Berezina, über den Dnieper. Bis in die Nacht, bis in den Tag, bis es gut ist. Etwas wie Scham fiel auf mich angesichts der Ungeheuerlichkeit des Satzes: Ich gehe heute nach Moskau. Ich war froh über die Stille von Berlin. Blicke hätte ich nicht ertragen. Wenn dieser Sommer zu Ende ist, wo bin ich dann? Dann fuhr eine S-Bahn ab, die letzte für lange. Ich horchte ihr nach, ihrem Anrucken und Aufheulen, wie es sich beruhigte und im Westen verlor.
Berlin-Moskau, eine Reise zu Fuß. 2004 bei Rowohlt erschienen. Der Autor Wolfgang Büscher wurde dafür unter anderem mit dem Tucholsky-Preis ausgezeichnet. Passt das zu unserem heutigen Thema? Wachstum im Flugverkehr, Rekorde über den Wolken, Ausfälle und Wartezeiten am Boden. Wie hängt das zusammen? Es hängt damit zusammen, weil immer mehr Menschen fliegen und die Reiseabenteuer des Wolfgang Büscher bestenfalls beim Warten in der Abflughalle lesen, aber ihr Mobilitätsverhalten nicht ändern. Und an unserer Fluglust ändern auch Zusammenbrüche von Airlines nichts, im Gegenteil. Im vergangenen Jahr ging Air Berlin pleite, wegen hoher Schulden, die Fluggesellschaft konnte ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen, am Ende besaß Air Berlin kein einziges Flugzeug mehr, alle waren verkauft und dann geleast. Aber was Air Berlin am Ende noch besaß, das waren die kostbaren Start- und Landerechte. Und dann begann die Ausweitung der Firma. Isabel Reifenrath.
Ein Air Berlin Pilotenabzeichen gibt es auf eBay schon für knapp 38 Euro. Die rot-weißen Trolleys, mit denen die Stewardessen Tomatensaft und Kaffee durch die Gänge geschoben haben, kosten etwa 350. Vor 9 Monaten war die letzte Air Berlin Maschine gelandet.
Achtung bitte. Dies ist nun der letzte Flug, der unter dem Code AB durchgeführt wird, und damit nimmt knapp 9 Monate vor ihrem 40. Geburtstag die Geschichte der Air Berlin ein trauriges Ende.
Mehr als 140 Flugzeuge sind von heute auf morgen aus dem Markt gegangen, rechtfertigt Lufthansa-Manager Thorsten Dirks aktuelle Probleme. Lufthansa hat über 70 Maschinen übernommen. Jede Maschine müsse beim Luftfahrtbundesamt zertifiziert werden. Das dauere noch immer. Die anderen Flugzeuge und Start- und Landerechte waren an EasyJet und den Investor Niki Lauda gegangen. Lauders Firma Lauda Motion gehört mittlerweile aber Ryanair. Momentan streiten sich Lufthansa und Ryanair um 9 Flugzeuge, die Lauda Motion von Lufthansa geleast hatte. Eigentlich hatte die Lufthansa die Tochter von Air Berlin, Niki, kaufen wollen. Doch die EU-Kommission sah den Wettbewerb dadurch zu stark eingeschränkt. Jetzt sieht es aber so aus, als könne der Verkauf von Air Berlin nicht annähernd alle Schulden der Airline decken. Der FDP-Fraktionsvize Michael Theurer fühlt sich in seinen Befürchtungen bestätigt.
Merkel hat vor der Wahl versprochen, dass der Steuerzahler nicht für Air Berlin haften muss. Doch nun zahlt er doppelt. Der Staat bleibt auf Altschulden von Air Berlin sitzen und die KfW wohl auf mehr als der Hälfte des Überbrückungskredits. Dieser Skandal muss parlamentarisch aufgeklärt werden.
150 Millionen Euro hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau Air Berlin gewährt. Die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries nannte ihn damals noch einen Übergangskredit.
Wir geben einen Übergangskredit in Höhe von 150 Millionen Euro und damit gewährleisten wir, dass der Flugbetrieb für die nächsten Monate aufrechterhalten werden kann.
Der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt forcierte eine Übernahme durch die Lufthansa. Er träumte von einem nationalen Champion im deutschen Luftverkehr. Und Bundeskanzlerin Merkel versprach vor einem Jahr, die Gefahr, auf dem Kredit sitzen zu bleiben,
die ist relativ gering, sonst hätten wir diesen Überbrückungskredit oder Brückenkredit gar nicht geben dürfen. Aber wir können mit großer, großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Steuerzahler das nicht bezahlen muss.
Damals waren Sommerferien, die Bundestagswahl stand an. Zehntausende deutsche Urlauber wären ohne den Kredit vielleicht nicht so einfach wieder nach Hause gekommen. Die Bundesregierung rechtfertigt die Vergabe des Kredites bis heute.
Die Bundesregierung hatte dies immer als einen Beitrag verstanden, den Luftverkehr in Deutschland und in Europa zu sichern, Wettbewerb zu gewährleisten und den Beschäftigten eine Zukunftsperspektive zu geben. Dies gilt auch heute.
Das schreibt eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums auf Anfrage. Der Bund hat demnach bisher Rückzahlungen des Kredites in Höhe von 74,4 Millionen Euro bekommen. Noch dauere das Insolvenzverfahren an, so dass noch nicht gesagt werden könne, wie viel von den 150 Millionen Euro am Ende wirklich zurückgezahlt werden kann. Alles hängt davon ab, wie viel Geld die Insolvenzverwalter noch eintreiben können. Auch der Name Air Berlin und rund 1000 Internetdomains wie jubelpreise.com sind zum Kauf angeboten. Von Übernahmen könne keine Rede sein, sagt ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Lufthansa hatte versprochen, 3000 neue Mitarbeiter einzustellen. Von Air Berlin seien aber nur 600 bis 800 Kabinenbeschäftigte eingestellt worden. Rund weitere 600 Air Berliner seien bei EasyJet untergekommen. Viele Bodenbeschäftigte befänden sich in Transfergesellschaften. Verdi geht davon aus, dass die Abwicklung von Air Berlin noch mindestens 2 Jahre dauert. 1 Million ehemalige Air Berlin-Kunden warten auch noch auf ihr Geld. Dass sie noch etwas von Air Berlin bekommen, ist unwahrscheinlich.
Aber die kostbaren Slots für Landerechte, die übernahmen einfach andere Fluggesellschaften, sie wären sonst nämlich verfallen. Es fehlten allerdings die Besatzung, die Crews, die Piloten und auch Flugzeuge, was sich massiv auf Verspätungen und Annullierung von Flügen ausgewirkt hat. Die Flieger blieben am Boden, Passagiere waren in den vergangenen Wochen stinksauer. Und dann passierte am vergangenen Wochenende am Münchner Flughafen außerplanmäßig eine echte Katastrophe. Felix Metmann, Reiseexperte im Bundesverband der Verbraucherzentralen, da saßen 31.000 Passagiere fest. Was können die jetzt einfordern?
Ja, also alle Passagiere, die jetzt dort irgendwo gestrandet sind, sei es auf deutschen Flughäfen oder auch im Ausland, was ja noch schlimmer ist, die haben im Prinzip 2 Möglichkeiten, wenn sie am Flughafen stehen oder irgendwo jetzt weiter wollen. Sie haben einen Beförderungsvertrag abgeschlossen und darauf sollten sie beharren. Das heißt, wenn sie jetzt am Flughafen stehen, dann sollten sie auf eine anderweitige Beförderung dringen, zum Beispiel per Ersatzflug oder meinetwegen auch per Zug, wenn die eben keine Maschinen rankriegen. Solange sie dort warten und mehr als 2 Stunden dort warten, haben sie auch einen Anspruch auf sogenannte Betreuungsleistungen. Das sind also zum Beispiel ganz einfach eine Mahlzeit, was zu trinken, oder auch 2 E-Mails schreiben, 2 Telefonate führen, darauf sollten Sie auch drängen. Andere Möglichkeit ist, wenn Sie sagen, das wird mir alles zu stressig, wenn das schon auf dem Hinflug so ist, wie soll es erst mit dem Rückflug werden, dann können Sie den Flug auch stornieren und fordern, dass Ihnen das Geld innerhalb von 7 Tagen zurückgezahlt wird. Dann können Sie sich auch selbst um einen anderen Flug kümmern oder um eine Zugfahrt, aber da muss man dann auch immer dann abwägen. Das probieren natürlich beim großflächigen Streik, wie jetzt bei Ryanair, auch ganz viele andere. Das heißt, da muss man immer schauen, möglichst bevor man storniert, ob überhaupt noch woanders Plätze frei sind.
Bei Entschädigung für ausgefallene Flüge, da muss man sich ja an den Schalter der Airline stellen, meist in eine irrsinnig lange Schlange, denn da stehen ja auch schon die anderen. Denn ohne Name und Unterschrift des Mitarbeiters für die Bestätigung geht's nicht. Das heißt, da kommt noch eine Wartezeit obendrauf.
Das wird zumindest immer so gesagt. Wichtig ist eben, dass man rechtzeitig mit einem gültigen Ticket sich am Schalter zum Abflug eingefunden hat. Das kann man natürlich beweisen, indem man sich dort an eine Schlange anstellt, wobei dann auch nicht gesagt ist, wenn man eine Stunde wartet, weiß derjenige, der die Unterschrift dort leistet, ja auch nicht, wann man sich angestellt hat. Mhm. Also am besten ist, wenn man ohnehin mit Familie oder Freunden fliegt, dann sind das Zeugen, die später bezeugen können, wann man sich eingefunden hat. Also das muss man nicht unbedingt, sich da nochmal in eine lange Schlange einstellen.
Jetzt können ja aber die Airlines außergewöhnliche Umstände geltend machen. Streiks von Lotsen zum Beispiel oder Naturkatastrophen. Gehört da auch dazu, wie in München geschehen, Fehler des Sicherheitspersonals und die Airlines können sagen, ja, sorry guys.
Nein, also die Airline, die fliegt, der große Vorteil ist, dass sie keine großartigen Infrastrukturen haben wie die Bahn, die haben ja keine Gleise in der Luft, aber sie haben die Flughäfen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benutzen. Und da müssen sie natürlich auch dafür Sorge tragen, dass das alles möglichst reibungslos klappt. Wenn es nicht klappt, dann muss auch die Airline dafür einstehen und muss sich dann im Zweifel dann im Regresswege das Geld, was sie an Passagiere zahlen musste, vom Flughafenbetreiber oder von den Sicherheitsabfertigungsbetreiber zurückholen.
Und noch eine letzte Frage an den Reiserechtsexperten. Was die Airlines angeht, die bieten Gutscheine an. Sollte man das akzeptieren?
Das wird gerne gemacht, weil man dann natürlich die Kunden wieder bindet. Die Gutscheine müssen dann für andere Flüge eingesetzt werden. Davon rate ich eher ab. Man hat ja nach der EU-Fluggastrechteverordnung Anspruch auf Ausgleichszahlungen zwischen 200 und 600 Euro. Und darauf würde ich drängen, dass man die bekommt. Dann kann man sich dann auch das nächste Mal eine andere Airline aussuchen.
Jetzt haben wir ja gehört, dass die Fluggastzahlen, die Passagierzahlen gewaltig im vergangenen Jahr gestiegen sind. In diesem Jahr wird für den Frankfurter Flughafen allein wahrscheinlich mit 70 Millionen Fluggästen gerechnet. Was kann da jetzt getan werden, damit es keine Flugverspätungen gibt, Annullierungen möglichst nicht geschehen? Was ist da Ihre Forderung?
Zum einen muss wirklich die Infrastruktur, und das sind eben die Flughäfen und die Fluglotsen, die Flugsicherung, das muss massiv verbessert werden. Also es müssen jetzt auch schon mehr Fluglotsen ausgebildet werden, das sagt auch der Fluglotsenverband, weil irgendwann fehlt der Nachwuchs dort. Das sollte man jetzt erkennen und danach bessern. Man sollte die Flughäfen erweitern und das auch möglichst schneller als zum Beispiel am BER, wo es jetzt Jahre, Jahrzehnte bald dauert, bis der fertig ist. Die Flugsicherung, die muss europaweit vereinheitlicht werden. Jetzt ist es so, jeder Nationalstaat in Europa hat eine eigene Flugsicherung. Also wenn die Fluglotsen in Frankreich streiken, legt so ein Land dann den Flugverkehr in Europa weitgehend lahm. Und letztlich auch die Gepäckabfertigung, die Sicherheitskontrollen, das muss alles reibungslos funktionieren. Und ganz wichtig ist, denn die EU-Fluggastrechteverordnung sichert ja diese Ausgleichszahlungen bei großen Verspätungen und bei Flugannullierungen zu. Bloß es ist immer sehr schwierig für Verbraucher, diese durchzusetzen. Und da wäre es gut, wenn, sobald feststeht, dass ein Flug sich verspätet hat oder annulliert wurde, dass automatisch dieses Geld überwiesen wird.
Fluglotsen auszubilden, ist ja Bundessache, richtig?
Das ist Bundessache, genau.
So. Sollte das in Bundesherrschaft bleiben oder könnte man sich vorstellen, das wird privatisiert und dann braucht man ja vielleicht doch weniger?
Wenn das jetzt privatwirtschaftlich besser funktioniert, mein Gott, warum nicht? Aber man sollte jetzt nicht panisch, bloß weil man denkt, das hat bisher nicht funktioniert, so etwas anderes probieren. Man sollte wirklich darauf achten, dass das, was am Ende rauskommt, nämlich die Qualität und auch, dass genügend Fluglotsen da sind und ausgebildet werden, das sollte man vor Augen haben und entsprechend reagieren.
Erläuterungen von Felix Medmann. Und wir begleiten den Autor Wolfgang Büscher jetzt mal weiter. Zu Fuß, von Berlin nach Moskau. Er hat übrigens eine Schere dabei. Mit der käme er nie durch die Sicherheitskontrolle eines Flughafens, jedenfalls nicht im Handgepäck.
Am ersten Tag auf der Straße geschah nichts weiter, als dass ich ging und ging und mir im erstbesten Dorfladen hinter Berlin ein Nähset kaufte. Das warf ich weg. Ich behielt nur die Schere, weil sie so leicht war. Darauf kam es an. Sie war so winzig, dass sie mir immer wieder von den Fingerkuppen rutschte, aber mit etwas Mühe und Übung gelang es, passende Streifen vom Pflaster zu schneiden, um die Druckstellen am rechten Fuß zu polstern, bevor Blasen daraus wurden. Es war immer der rechte Fuß, nie der linke. Dabei blieb es bis Moskau. Ein Radfahrer holte mich ein und wollte plaudern. bis Müncheberg und zurück, das sei seine Tour. Ich murmelte etwas von einer längeren Wanderung und ließ ihn stehen. Schon in den Wochen vor dem Abmarsch war der Widerwille darauf, angesprochen zu werden, stark gewesen. Ich würde es tun, aber was hätte ich sagen sollen? Ich ging schnell durch die stillen Dörfer, nahm Feldwege wie diesen, mied Menschen und ihre Blicke.
Wolfgang Büscher, er mied Menschen und Blicke. Und wir stellen uns vor, wie es ihm wohl am vergangenen Wochenende am Münchner Flughafen ergangen wäre, hätte er einen Flug nach Moskau gebucht. Dort fielen wegen einer Sperrung eines Terminals aus Sicherheitsgründen 330 Flüge aus. 31.000 Passagiere waren betroffen. Feldbetten mussten aufgestellt werden. Für den Flugverkehr war das, was Birgit Grundner schildert, einfach eine Katastrophe.
Auch wenn es noch immer einige gestrandete Passagiere am Flughafen München gibt, der Flugbetrieb läuft wieder normal. Es sieht auch nicht nach neuen Annullierungen aus. Das hat ein Flughafensprecher versichert. Allerdings muss man davon ausgehen, dass an den Umbuchungsschaltern immer noch mehr los ist als sonst. Auch dieser 14-Jährige muss umplanen. Eigentlich wollte er sogar schon am Freitag mit seiner Mutter nach England fliegen. Der erste Flug seines Lebens und ein Konfirmationsgeschenk.
Zuerst war es am Freitag so, dass es dann wegen dem Gewitter annulliert worden war. Das fanden wir dann traurig, haben wir versucht, es umzutauschen. Ging auch. Am Samstagmorgen sind wir dann zum Flughafen gefahren. Wir saßen schon im Flugzeug drin. Und dann wurde uns gesagt, dass wir wieder rausgehen müssen aus dem Flugzeug. Und das war halt sehr enttäuschend.
Große Frage hinter den Kulissen: Wie konnte es überhaupt passieren, dass ein Fluggast unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt? Und warum ist die Information erst mit deutlicher Verzögerung bei der Bundespolizei angekommen, die dann das Terminal 2 geräumt hat? Zuständig für die Luftsicherheit ist die Regierung von Oberbayern, die die Sicherheitsgesellschaft München mit den Kontrollen am Flughafen beauftragt hat. Sie vermutet nun ein individuelles Versäumnis beim Personal und Sprecher Martin Nell versichert:
Das Luftamt Südbayern an der Regierung von Oberbayern prüft nun sehr genau, wie es zu dem Vorfall am Samstagmorgen kommen konnte. Dazu sind Befragungen nötig, die Videos wurden bereits analysiert und wir werden jetzt hier sehr sorgfältig vorgehen, sodass diese Prüfung leider noch etwas Zeit in Anspruch nimmt.
Erste Konsequenzen wurden aus dem Vorfall am Samstag aber bereits gezogen.
Es ist richtig, dass die Mitarbeiter der Sicherheitsgesellschaft, die an dem Vorfall unmittelbar beteiligt waren, danach vom Dienst abgezogen wurden.
Näher will sich die Regierung von Oberbayern derzeit nicht äußern. Auch nicht zu der Frau, die die Sicherheitsschleuse unkontrolliert passiert hatte. Nur so viel, man weiß, wer es ist. Die Frau ist 40 Jahre alt.
Weitere Angaben zu dieser Frau werden wir aber nicht machen, weil wir hier meinen, dass ihre Persönlichkeitsrechte entgegenstehen.
Die Aufarbeitung der Ereignisse vom Wochenende hat erst begonnen. Die Mutter des 14-jährigen Maxim blickt dagegen schon wieder nach vorne.
Ja, also wir müssen halt die Reise neu organisieren. Den Flug können wir Gott sei Dank so tauschen, wann wir wollen. Aber jetzt müssen wir erst mal sehen, wann der Freund wieder kann, wo wir unterkommen. Wir müssen neu Urlaub nehmen.
Und dann klappt es hoffentlich doch noch mit dem Kurzurlaub in England.
Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Dieser Werbeslogan eines Zigarettenherstellers. Er bekam am Wochenende in München einen neuen, unerwarteten Sinn. Christoph Brützel, Sie lehren Luftfahrtmanagement an der Fachhochschule Bad Honnef. Bringen Sie doch mal bitte Sinn in dieses Münchner Ereignis für uns. Was lief da alles schief?
Sinn kann man da eigentlich nicht reinbringen. Und Sie haben ja eben schon geschildert, dass die Ermittlungen da noch laufen und dass noch vieles im Unklaren ist. Was man aber sehen kann, ist, dass eben hier durch diese Irrleitung einer einzelnen Person ein gesamtes System vollständig aus dem Takt geraten ist, dass mehrere hundert Flüge verspätet, viele gestrichen werden mussten, dass hier ein Schaden entstanden ist, der sicherlich in einer mehrfachen Millionenhöhe ist. Nicht nur für die beteiligten Fluggesellschaften und den Flughafen, sondern auch für diejenigen, die da ihre Reise machen wollten. Und das erlaubt dann schon die Diskussion der Verhältnismäßigkeit, mit der man da an die Dinge herangegangen ist. Aber Sicherheit ist eben insbesondere im Luftverkehr eine Sache mit sehr hohem Aufmerksamkeitswert. Und so ist dann eine fehlgeleitete Passagierin hat dazu geführt, dass also Tausende darunter gelitten haben.
Schon irre, aber egal was passiert, die Fluggastzahlen steigen. Auch wenn es nur Verspätungen oder Annullierungen sind, ist das, wie Airlines gerne behaupten, Piloten gerne behaupten, eine Folge von Fluglotsenstreiks?
Es ist sicherlich im Mai, da hat es diese Fluglosenstreiks in Frankreich gegeben, eine Ursache gewesen. Es ist auch im Mai und im Juni, das von den Fluggesellschaften herangezogene Wetter, extreme Wetterlagen haben das mit verursacht. Wir sind aber in diesem Jahr im deutschen Markt sicherlich auch in einer Situation, in der das Angebot sehr stark gewachsen ist, in dem mehrere Anbieter versucht haben, dieselben Ressourcen dafür, die Flugzeuge und die Cockpit-Crews zu verplanen, die sie aber dann nur zum Teil hatten, im Nachgang der Air Berlin-Auflösung. Man erinnert sich vielleicht, dass zunächst ja die Eurowings die Niki, die Tochter der Air Berlin, übernehmen wollte bei dieser Abwicklung und musste dafür dann auch für den jetzt laufenden Sommer, schon im vergangenen Sommer, im September, die Flugpläne veröffentlichen. Und da hatte man die Flugpläne gerade gut veröffentlicht, da hat die EU-Kommission diese Akquisition untersagt. Dann ist Herr Lauda Eigentümer dieser Gesellschaft geworden wiederum, der Niki, und hatte dann zunächst eine Kooperation mit Condor geplant. Da hat man diese Kapazitäten zum zweiten Mal verplant. Und als dann der Flugplan losging im März, hatte sich Herr Lauda anders überlegt und sagte, nun wolle er aber doch mit Ryanair kooperieren. Da hat man die Kapazitäten zum dritten Mal verplant. Sie sind aber nur einmal da. Und deshalb ist die Industrie, das trifft insbesondere für Eurowings und für Condor zu, sind sehr, sehr eingeschränkt in ihren Reservekapazitäten, weil die sich, damit sie den Flugplan darstellen konnten, von allen möglichen Ecken Flugzeuge und Crews besorgen mussten, damit sie überhaupt fliegen können, geschweige denn, dass sie da noch Reserven hätten. Und wenn dann solche Dinge wie Wetter oder wie Fluglotsenstreiks dazukommen, dann ist natürlich die Decke so dünn und wenn das System dann aus dem Takt gerät, dann ist es so sensibel, dass das eben gleich in erheblichen Verspätungen landet.
So, das übersetze ich jetzt mal.
Die Kapazitäten jetzt haben, die tun sich auch schwer, weil Lauda Motion hat im Grunde genommen kaum einen funktionierenden Betriebssteuerung und muss das durch Ryanair machen lassen. Und die haben es auch nicht so gelernt, an sehr vollen Flughäfen zu operieren. Die können sehr gut von Flughäfen wie Weeze operieren oder vom Hahn. Aber wenn die in Frankfurt oder Düsseldorf sich auch mal hinten anstellen müssen, dann wird es für die auch schwer. Und das sehen wir ja auch in Frankfurt im Moment, dass es da etwas schwierig läuft.
Das übersetze ich jetzt mal für Laien. Im vergangenen Jahr mussten bestimmte Fluggesellschaften ihre Flugpläne für Sommer 18 veröffentlichen. Und die wollten nicht, weil sie bestimmte Maschinen nicht haben und bestimmte Crews nicht haben, zugeben, wir können die Flüge nicht ausführen. Verstehe ich das recht?
Ja, das heißt, sie wollten nicht. Wenn sie einen Flugplan veröffentlicht haben, dann sind sie gesetzlich auch gehalten, diesen Flugplan zu fliegen, weil es liegen ja Reservierungen vor. Und wenn sie jetzt nicht wie Ryanair sagen, ja, weil die Piloten streiken, müssen wir jetzt aufgrund von Force Majeure, also dieser Streiks, können wir diese Flüge jetzt nicht ausführen, dann können sie einen Flugplan, den sie veröffentlicht haben, einen Linienflugplan, den können sie nicht einfach ändern, wenn es da schon Reservierungen gibt. Das heißt, da hat man sich ja verpflichtet, mit der Veröffentlichung des Flugplans auch diese Flüge zu machen.
Und sich somit unter Zugzwang gesetzt. Wenn es jetzt aber am Himmel so eng wird, und es ist eng, warum ändert man dann nicht Flugrouten? Beispiel, fliegt man von Frankfurt nach Madrid, dann wird man über Toulouse in Frankreich geleitet und dann erst geht es nach Madrid. Das ist Zickzack, das ist jedenfalls nicht die direkte Linie. Warum ist das so?
Ja, das ist auch ein ganz trauriges Kapitel. Die Flugrouten werden ja nicht von den Fluggesellschaften selbst im direkt festgelegt, sondern die richten sich nach den Routen und den Wegpunkten, die die Flugsicherung ihnen vorgibt. Man muss ja um Sperrgebiete umfliegen und ähnliche Dinge. Und da hatte die europäische Flugsicherungsindustrie schon vor 20 Jahren auf Druck der Europäischen Gemeinschaft versprochen, um die Verspätungslagen zu verbessern, dass man jetzt einmal die Flugsicherung, wie ein Flickenteppich von jedem einzelnen Land wahrgenommen wird, jetzt integriert werden soll und dass man dann auch die Wege verkürzen kann und effektiver machen kann. Von diesem Ansatz, das heißt Single European Sky, ist dann aber aufgrund der, sage ich mal, Eigennützigkeit der nationalen Flugsicherungsorganisationen und der Vorstellung, dass keiner natürlich irgendetwas abgeben will und jeder nur dabei gewinnen will. Und dass, wenn die Arbeit effizienter würde und effektiver, dann natürlich auch nicht so viele Fluglotsen benötigt wurden, bisher herzlich wenig geworden. Also 20 Jahre, nachdem man das auf die Schienen gesetzt hat, ist man bei weitem nicht da, wo man eigentlich schon vor 10 Jahren sein wollte.
Also da wächst die EU auch nicht zusammen. In Fachzeitschriften und auch von Leuten, die nur behaupten, sie seien Luftfahrtexperten, ist immer mal wieder zu lesen, Versteigerung oder Verkauf von Slots könnten etwas ändern. Glauben Sie das auch?
Nein, das glaube ich nicht und das weiß ich sogar besser, weil es gibt ein internationales Grundgesetz des Luftverkehrs, das von der ICAO, von einer Unterorganisation der Vereinten Nationen, von den Staaten vereinbart wurde, dass diese Slots in Form von Flughafenslots und in Form von Wegeslots, dass die diskriminierungsfrei und unter Leitung der öffentlichen Hand bereitgestellt werden müssen. Das heißt, in Deutschland gibt es konkret einen Flugplankoordinator, der dem Bundesverkehrsministerium unterstellt ist. Und der muss nach internationalen Regeln diese Slots diskriminierungsfrei und im Übrigen auch kostenfrei als solche zur Verfügung stellen. Diese Slots sind nicht veräußerbar. Mhm. Man hat Großvaterrechte, Besitzstandsrechte, wenn man die in einem Flugperiode wahrgenommen hat, dann darf man die in der Vergleichsperiode im nächsten Jahr wieder wahrnehmen. Und man kann Gesellschaften kaufen. Wenn man eine Gesellschaft kauft, dann würde man auch diese Besitzstandsrechte mitkaufen. Aber es kann nicht irgendeine Gesellschaft wie die Lufthansa hingehen und sagen, ich verkaufe jetzt einen Slot an eine andere Gesellschaft wie Condor oder TUIfly. Das ist nicht zugelassen, sondern diese Slots werden ausschließlich von dem Flugplankoordinator nach sehr strengen Regeln vergeben. Und da hat es immer mal diese Diskussion gegeben, ob man die auktionieren kann. Das hat man teilweise in London Heathrow mal realisiert, aber das ist ein ganz extremer Ausnahmefall. In Deutschland jedenfalls hat es das noch nicht gegeben.
Christoph Brützel, besten Dank. Und hier begegnet Wolfgang Büscher auf seinem Wanderweg von Berlin nach Moskau einem ehemaligen Piloten, der ihm dringend rät, den Flieger nach Mallorca zu nehmen, was jedes Reisebüro auch getan hätte.
Auf den Höhen lebte ein alter Soldat. Heute früh hatte ich ihm gesagt, wohin ich ging, und er hatte mich beschimpft. Sie jagen einer Fantasie nach, Mann. Sie sind ein Fantast. Ich war Flieger. Ich habe Verwundete vom Ladoga-See nach Königsberg ausgeflogen. Meine U machte 200 Kilometer die Stunde. Ich bin 5-6 Stunden geflogen. Wald, Wald, nichts als Wald. 1000 Kilometer Wald. Und nach Moskau ist es doppelt so weit. Was wollen Sie da? Suchen Sie sich eine Arbeit. Kommen Sie zu mir aufs Feld. Und mit dem Geld fliegen Sie dann nach Moskau. Ach, Unsinn, nicht nach Moskau. Fliegen Sie nach Mallorca. Ich sagte ihm, ich würde weder nach Mallorca fliegen, noch auf seinem Feld arbeiten. Und er fuhr fort, mich zu beschimpfen. Warum laufen Sie dem Tod nach? Schon durch Polen kommen Sie nicht. Die schlagen Sie tot. Und noch weiter. Ach, hören Sie auf, bis Sie in Moskau sind, sind Sie dreimal tot. Die Beine kriegen einen Krampf. Das schafft kein Mensch. Sie bleiben liegen im Straßengraben und niemand liest Sie auf. Wenn Sie wenigstens zu zweit wären. Sie sind verrückt.
Sie hören H2 der Tag. Warum denn gleich in die Luft gehen? Flieger am Boden. In Flugzeugen war es in den vergangenen Wochen so wie in der Bahn. Man bleibt stehen und der Zugführer verkündet eine Standardentschuldigung. Wegen Problemen im Stellwerk und so weiter. Dann weiß man schon, das kann jetzt dauern. Piloten haben in diesen Wochen etwas Ähnliches gemacht. Wegen Streiks der französischen Fluglotsen verzögert sich der Abflug. Und dann wusste man schon, das kann jetzt dauern. Aber stimmt die Erklärung überhaupt? Wir haben bei unserer Kollegin in Paris bei Barbara Kostolnik nachgefragt.
Wenngleich die französischen Fluglotsinnen und Fluglotsen nicht die einzigen sind, die im europäischen Luftraum gelegentlich die Arbeit niederlegen, sind sie doch diejenigen, die für am meisten Unannehmlichkeiten sorgen. Und das behauptet nicht etwa eine feindselige ausländische Macht, sondern ein Bericht des französischen Senats, der zweiten Parlamentskammer vom Juni dieses Jahres. Zwischen 2004 und 2016, kann man da lesen, haben die Lotsen in Frankreich 254 Streiktage angesammelt. Damit liegen sie weit vor den Griechen mit 46 oder den Italienern mit 37 Tagen. Die Deutschen kommen im Übrigen im gleichen Zeitraum auf 4. Allein von Januar bis Juni dieses Jahres waren 16.000 Flüge von französischen Streiks betroffen. Der Bericht hat auch herausgearbeitet, dass von sämtlichen Verspätungsminuten im europäischen Luftraum 33% auf das Konto der französischen Flugsicherung gehen, wobei die nur ein Fünftel des Verkehrs in Europa kontrolliert. Besserung, so schreiben es die Verfasser des Berichts, ist auch keine in Sicht. Im Gegenteil. Sie gehen davon aus, dass sich die Situation in den kommenden Jahren eher noch verschlimmern wird. Die Gründe dafür liegen zum einen in der veralteten Ausrüstung der Fluglotsen, die zum Teil noch mit Programmen aus den 1980er Jahren und mit Papierschnipseln arbeiten müssen. Erst im Jahr 2022 sollen hochmoderne und dringend notwendige Computersysteme wie das ForeFlight überall installiert sein, wobei sich die Kosten für diese Modernisierungsprojekte, die seit dem Jahr 2000 durchgeführt werden, bereits jetzt auf etwa 2,1 Milliarden Euro belaufen. Dann wäre da die Arbeitsbelastung der Lotsen und die Struktur der französischen Flugsicherung, die es Fluglotsen nämlich erlaubt, auch aus Solidarität mit anderen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu streiken, obwohl ihr Berufsfeld gar nicht betroffen ist und das, so steht es im Bericht, auch gerne tun, und zwar unangemeldet. Die Gewerkschaften haben auf den Bericht äußerst schmallippig reagiert. Die Modernisierung der Flugsicherung verlaufe sicherlich bisweilen chaotisch, räumte der Generalsekretär der größten Fluglotsengewerkschaft ein. Allerdings seien an den meisten Verspätungen nicht die Lotsen, sondern das Wetter und andere Unwägbarkeiten schuld. Und schließlich gäbe es noch einen Grund. Obwohl der Flugverkehr ständig zunehme, in Frankreich sind das derzeit +4% pro Jahr, würde die Zahl der Fluglotsen seit 2008 ständig verringert. Die weiteren Aussichten am europäischen Himmel erscheinen wahrlich nicht rosig.
So wird der schwarze Peter oder der Schuldige da und dort gesucht, während in diesem Jahr allein der Frankfurter Flughafen mutmaßlich 70 Millionen Passagiere abfertigen wird. Und wie wir zu Beginn dieser Ausgabe des Tags gehört haben, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Während gleichzeitig die Temperaturen steigen und in der öffentlichen Debatte die Grünen beispielsweise eine Agrarwende fordern, also die Großbauern in die Pflicht nehmen wollen, schweigen sie vom Flugverkehr und seinem Beitrag zur Erderwärmung. Es gibt keine Wachstumskritik, deshalb gehört sie jetzt hierher. Volker Thomala, Chefredakteur der Flugrevue, guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Wer verhindert die Steuer auf den Treibstoff Kerosin?
Internationale Abkommen. Es gibt Abkommen zwischen den verschiedenen Ländern, die gegenseitig sind. Und da steht drin, dass eben keine Steuern auf vor Flugbenzin genommen werden kann.
Das kann man politisch ändern. Und wer zwingt die Airlines und die Flugzeugbauer, neue Treibstoffe zu entwickeln?
Nun, die zwingen sich selber. Es gibt eine Verpflichtung von der IATA, das ist die International Air Transport Association, der Verband der Airlines, und der UN-Organisation ICAO, Internationale Zivilluftfahrtorganisation. Das ist eine Selbstverpflichtung, die diese beiden Verbände eingegangen sind. Dort steht drin, dass bis zum Jahr 2000, ab dem Jahr 2020 der Luftverkehr CO2-neutral wachsen soll. Und dass der Ausstoß an CO2 des Luftverkehrs bis zum Jahr 2050 auf 50% des Niveaus von 2005 zurückgeführt werden soll. Also nicht nur ein neutrales Wachstum, was CO2-Ausstoß angeht, sondern tatsächlich eine ganz konkrete Verringerung des CO2-Ausstoßes.
Und wer sagt mutig, dass der Schleuderpreis eines Tickets von 22 Euro die Treibhausgase erhöht und eigentlich völlig irre ist? Müsste das nicht die sozialdemokratische Bundesumweltministerin tun?
Auf jeden Fall. Dem kann man nur zustimmen. Es ist absolut lächerlich und steht in gar keinem Verhältnis zu der Transportleistung. Wenn ein Ticket weniger kostet als das Straßenbahnticket zum Flughafen, also es kann nicht sein, dass ein Flug von Frankfurt nach London billiger ist als der Parkplatz am Flughafen in Frankfurt. Das muss ganz klar geändert werden. Da muss auch, um das Umweltbewusstsein der Verbraucher zu schärfen, ein entsprechender Ticketpreis angebracht sein.
Also im Pariser Klimaschutzabkommen sind die Beiträge der Staaten zur Senkung von CO2 oder zur Begrenzung freiwillig. Und genauso ist das doch mit der Selbstverpflichtung der Luftfahrtindustrie. Jetzt treffen sich im Dezember die Unterzeichner des Abkommens im polnischen Katowice. Müssten da nicht auch dringend die Airlines dabei sein und über die Wachstumszahlen im Luftverkehr mal reden?
Die Airlines könnten dabei sein als Beobachter, aber sie sind dabei, doch ganz deutlich mehr zu machen. Und es gibt dort verschiedene Arbeitsgruppen, die auch ganz aktiv dran arbeiten, alternative Treibstoffe zum Beispiel aus nachwachsenden Rohstoffen, die nicht für Lebensmittel verwendet werden können. Da gibt es auch Versuche und es gibt auch Versuche, neue Technologien einzuführen, indem man zum Beispiel Hybridantriebe für Flugzeuge entwickelt. Das heißt, dort gibt es fossile Brennstoffe, die Strom erzeugen und dieser Strom wird dann zum Antrieb der Flugzeuge erzeugt. Da gibt es in den nächsten beiden Jahren die ersten Versuche. Und Norwegen zum Beispiel hat sich verpflichtet, alle Inlandsflüge bis zum Jahr 2025 nur noch mit Elektroflugzeugen emissionsfrei durchzuführen. Das ist ein extrem ehrgeiziges Ziel und das ist ein Ziel, was über die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens sogar noch hinausgeht. Also die Airlines machen was, allerdings sprechen wir natürlich auch über Zeiträume, die schon auch lang sind. Das muss man ganz deutlich auch zugeben.
Ich bleibe noch mal beim Preis. Inzwischen setzt sich in der öffentlichen Debatte durch, Fleisch muss teurer werden, weil die Massentierhaltung nicht gut ist für unser Klima. Wer sagt eigentlich den Passagieren, Leute, Flugtickets müssen wieder teurer werden, sonst wird das nichts mit der Reduktion der Treibhausgase?
Ja, das ist schon eine Aufgabe, eine politische Aufgabe auf jeden Fall. Und auf der einen Seite geht es um Ticketpreise, um die Emissionen zu senken. Auf der anderen Seite geht es aber auch, Ticketpreise auf ein vernünftiges Niveau anzuheben, um die Sozialstandards bei den Airlines im gleichen Maße auch anzupassen. Es kann nicht sein, dass Menschen bei einer Airline als Flugbegleiter arbeiten, bei einer Billigfluglinie arbeiten und von einer 40-Stunden-Woche, die sie dann haben oder mehr, nicht mal sich selbst ernähren können. Also das ist definitiv der falsche Weg. Und deswegen sind billige Tickets, so schön sie für den Verbraucher sind, nicht immer der richtige Weg. Und hier muss man auch ganz klar von Seiten der Politik was machen.
Jetzt haben wir eine große Koalition. Sehen Sie da irgendein Signal?
Nein, sehe ich nicht, ganz deutlich.
Volker Tomalla, besten Dank. Es ist heiß draußen, die Erde glüht und Wolfgang Büscher ging von Berlin nach Moskau. Er kam dort auch an, schrieb 2004 ein erfolgreiches Buch darüber. Aber möchte jemand in diesem Sommer mit ihm tauschen?
Dann tauchten rechts im gleißenden Dunst Moskaus Tafelberge auf, seine weißen Schlafstädte. Ein gigantischer Kubus in Blau rammte sich rechts ins Bild, links einer in Rosa. Autos rasten auf dem Seitenstreifen auf mich zu, von vorn und von hinten. Ich wich ihnen nicht mehr aus. Ich war stärker. Und schneller. Der Strom, mit dem ich schwamm, gegen den ich ruderte, war träge geworden. Es ging nicht voran. Aber ich ging voran. Ich ging so schnell, wie ich noch nie gegangen war. Ich ging nach Moskau. Um 4:20 flog ich an einem Schild vorbei. Moskau, 2,7 Kilometer. Niemand ging außer mir. Wirklich niemand. Es war kein Gehen mehr. Es war Schwimmen in einem völlig überfüllten Becken. Der Lärm um mich her war sehr groß. Aber ein Jubel kam auf, der war größer. Er kam aus den Sohlen meiner Stiefel, er kam aus den Waden und aus den Schienbeinen, er kam aus den festen, dreckigen Kuppen der Finger und kam die Venen und die Rippen entlang. Er bereicherte und berauschte sich auf seinem trunkenen Zug hinauf in die Kehle. Männer standen herum, in ihren Fingern spielten Rosenkränze und Banknotenbündel. Sie wunderten sich, als so ein komischer Penner mit brennenden Augen und einem heiseren Jubelschrei auf das Ortsschild von Moskau zulief und es umarmte. Er war da.
Und wir sind am Ende dieser Ausgabe des Tags. Mein Name ist Claudia Sauter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.